Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus. Wir müssen reden über Bundestrainer Julian Nagelsmann und seinen Kader für die Märzländerspiele. Der Kader sagt schon sehr viel über sein Aufgebot für die WM und verrät auch was über seine Herangehensweise. Reichen Leistung und starke Form eigentlich inzwischen nicht mehr aus bei der Nationalmannschaft? Das ist eine der Fragen, die wir klären in unserem Podcast, wo wir natürlich nur streng nach Leistungsprinzip besetzen. Formstark, dazu jede Menge Erfahrung und Biss. Hallo Pit Gottschalk.
Das war ja wieder meine Einladung. Ich dachte, du hörst ja gar nicht mehr auf. Ja. Wir können es auf den Punkt bringen. Wir reden über Deutschland. Und was vielleicht bei der Nationalmannschaft passiert, ist ja die parallele auch gesellschaftliche Relevanz, die wir ansprechen. Ja, Leistungsprinzip vielleicht ausgeschaltet, aber zunächst, bevor wir darüber reden, müssen wir unserem Gast vielleicht ein Taschentuch reichen. Nur ein einziger Frankfurter in diesem Kader, das muss ihm wehtun, oder? Was meinst du, Malte?
Davon gehe ich aus, das werden wir ihn natürlich gleich fragen. Ein Mann, der links wie rechts kann, der Eintracht Frankfurt und Nationalmannschaft kann und natürlich in Sachen Leistung immer abliefert. Ist wie Olaf Thon früher beim Elfmeterschießen, den kannst du nachts um zwei wecken, der podcastet mit dir kenntnisreich über alles und vor allen Dingen natürlich jetzt auch über die Nationalmannschaft, Christopher Michel von Absolut Fußball. Hallo.
Was für eine Vorstellung, gute Malte und natürlich gute Bit. Freue ich mich sehr mit euch, mit der DFB-Nominierung zu sprechen und Taschentücher habe ich aber trotzdem nicht gebraucht.
Aber sag mal, aber du hast doch gehofft, dass mehr Frankfurter in dieser Nationalmannschaft mitmischen dürfen, oder?
Die Hoffnung war natürlich da, gerade im Sommer, wo ja da auch vier Kandidaten eigentlich da waren, mit Brown, mit Collins, mit Koch und mit Burkhardt. Und am Ende ist mit Brown auch zu Recht, muss man aber sagen, bislang nur einer übrig geblieben. Der spielt einfach eine tolle Saison. Der wird wahrscheinlich auch seine nächsten Schritte bald gehen. Und daher, die Hoffnung war da, aber die Eintracht hat es dieses Jahr einfach nicht so auf die Kette bekommen, dass Julian Nagelsmann jetzt hier vier Frankfurter hätte mitnehmen müssen.
Oh, ich bin ja immer sofort hellhörig bei dir, weil du bist so gut informiert über Eintracht Frankfurt. Wenn du sagst, er wird die nächsten Schritte gehen, heißt das, er verlässt Eintracht Frankfurt? Ist da wieder Gefahr eines großartigen Verkaufs von Markus Krösche?
Die Gefahr ist da. Also so realistisch muss man gleich sein. Und wenn man die ganze Entwicklung von dem Jungen sieht, ich wünsche ihm jetzt auch, dass ihm Julian Nagelsmann mal einen ernsthaften Einsatz gibt in den kommenden beiden Testspielen, damit er es vielleicht auch mal auf der DFB-Ebene zeigen kann, was er kann. Aber ich glaube, Nathaniel Brown ist für die Eintracht im Sommer nicht zu halten. Ob es ihn jetzt nach England oder Spanien zieht, weiß ich nicht. Ich persönlich würde ihn am liebsten beim FC Bayern München sehen, wenn er denn gehen sollte, weil ich glaube, die hätten auf seiner Position großen Bedarf.
Aber sag mal, zwei Fragen direkt dazu. Die eine ist, wir lernen ja Braun noch auf nationaler Ebene kennen. Du kennst ihn auf Clubebene wunderbar. Was zeichnet ihn aus? Erste Frage.
Was ihn erstmal auszeichnet, ist ein unfassbarer Lernwille. Wie der sich durchgekämpft hat von der zweiten Liga in die Bundesliga auf Champions League Niveau, obwohl er am Anfang einen sehr, sehr schweren Start hatte und einen großen Rückschlag hatte, weil ihn Dino Topmöller damals nicht nominiert hatte für die Europa League, hat er nicht aufgegeben, Biss gezeigt und an seinen Schwächen gearbeitet. Der ist wöchentlich körperlich stabiler geworden, er ist zweikampfstärker geworden und was ihn einfach auszeichnet, ist ein Talent am Ball und eine Beweglichkeit vereint halt mit dieser Zweikampfstärke und der Intelligenz, mehrere Positionen bekleiden zu können. Also der ist ein eierlegender, der kann Linksverteidiger, der spielt jetzt auch Rechtsverteidiger und er spielt defensiver Mittelfeldspieler. Das erinnert mich fast schon an Philipp Lahm von dieser Spielintelligenz. Und da muss man sagen, wer Philipp Lahm früher kannte und dessen Weg kennt, ich traue Nathaniel Brown eine wirklich ähnliche Entwicklung zu, dass er irgendwann auch eine prägende Figur in einem großen Club und in der Nationalmannschaft sein kann.
Aber sind Sie dann traurig? Das wäre meine zweite Frage bei Eintracht Frankfurt, weil wenn er jetzt bei der Nationalmannschaft groß aufspielt, macht ihn das ja nur interessanter für die internationalen Top-Clubs. Eigentlich freut man sich einerseits, dass er beim DFB nominiert worden ist, andererseits weiß man, es ist ein Schaufenster.
Du hast immer dieses Lachen und das Weinen da. Du weißt es ja inzwischen auch bei Eintracht Frankfurt. Ich meine, gibt's ja auch kontroverse Diskussionen über das Sprungbrett, ob die Eintracht nur noch ein Sprungbrett oder ein Durchlauferhitzer ist. Aber das ist halt einfach der Werdegang bei der Eintracht. Wenn einer so performt und sich schneller entwickelt als der Verein, wie es Markus Krösche so gerne sagt, dann weiß man das inzwischen Frankfurt, dass er die nächsten Schritte geht. Und jedes Länderspiel, du sagst es richtig, macht ihn teurer. Und ich glaube schon, dass ein Ziel von Krösche wäre, ihn zum teuersten Linksverteidiger aller Zeiten zu machen. Und das ist, glaube ich, bislang Cucurella für 65, 66 Millionen. Und wenn Brown ein paar Länderspiele spielt, können das vielleicht die 70 Millionen werden.
Boah, das ist eine klare Aussage, Malte. Also, dass er sich so festlegt, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, ja.
Johnny Burkhardt, das Preisschild schon mitgeben, ist gut.
Ja, Johnny Burkhardt ist verletzt, ja. Wie ist da der Stand der Dinge? Kann er nochmal zurückkommen rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft?
Ich fand spannend gestern, dass Julian Nagelsmann gesagt hat, die Defensive, da setzt er nicht so auf Form, sondern da setzt er auch schon viel auf Abläufe, auf Gerüst und was bei einem Spieler, was er kann, das weiß er irgendwie in der Defensive, aber in der Offensive sagte er, wenn jetzt einer in den nächsten 6, 7 Spielen noch 10 Tore schießt, dann ist die Tür Richtung Nationalmannschaft nicht zu. Das sieht man jetzt auch bei Undav, wo er ja ganz klar gesagt hat, ein Spieler mit dieser Quote in Toren und Vorlagen kann ich nicht daheim lassen. Und wenn Johnny Burkhardt sich anschickt und in den nächsten 8 Wochen 5 Doppelpack schnürt, dann bin ich mir sicher, dass Julian Nagelsmann sich gut überlegen wird, ob er ihn nicht doch noch mitnimmt. Also du hast als Stürmer jetzt einfach die Chance, mit einem guten Lauf noch in die Nationalmannschaft zu kommen. Und vielleicht fängt ja Johnny Burkhardt am Sonntag gegen seinen Ex-Club beim emotionalen Duell gegen Mainz an.
Für wie realistisch hältst du das, so einen Lauf hinzulegen? Weil jetzt ja gerade auch er war verletzt, aber die Offensive bei Eintracht Frankfurt ja zuletzt dann doch eher ein Problem darstellte.
Johnny Burkhardt hat es diese Saison ja schon gezeigt. Er hat ja schon Doppelpacks geschnürt und jetzt kommen eigentlich genau die Gegner, wo er Doppelpacks liebt. Also er hat in der Hinrunde gegen Pauli einen Doppelpack geschnürt, gegen Köln, gegen Freiburg und das ist so Mainz, Köln, Wolfsburg, die nächsten Gegner. Da kann sich Burkhardt auch noch schnell in Form schießen, wenn da irgendwie bei ihm wieder der Knoten platzt. Aber nach so einer langen Verletzung, ob es noch klappt, ich weiß es einfach nicht, aber ich würd jetzt noch nicht sagen, dass er den Sommerurlaub außerhalb der USA buchen sollte, sondern noch ein bisschen abwarten sollte und alles reinwerfen sollte, um das vielleicht noch zu packen.
Und hier kommt kurz Werbung.
Fußball am Sonntagabend, alles unter Flutlicht und dann auch noch ein Schwabenderby. Das Gastspiel des VfB Stuttgart beim FC Augsburg am 22. März kann brisanter nicht sein. Die Stuttgarter kommen vom Europapokalspiel in Porto zurück und müssen in der Bundesliga ihren Champions-League-Platz verteidigen. Wer es noch ein bisschen spannender will, findet bei bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, die beste Gelegenheit. Für den Auswärtssieg des VfB Stuttgart steht eine Quote von 2,0. Ein Unentschieden bringt 3,8 und ein Erfolg der Augsburger 3,5. Ich persönlich setze darauf, dass der FC Augsburg die Stuttgarter an ihre Grenzen treibt und tippe ein 2:2. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden, Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Du bist gestern bei der Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann gewesen und hast auch mitbekommen, dass eben diese Abwehr eigentlich aufgestellt ist. Anton, Thar, Schlotterbeck, Rüdiger, ich würde sagen, das ist der Kern. Hast du dich gewundert, dass kein Platz mehr für deinen Kapitän ist?
Robin Koch hat sich zuletzt zwar wieder stabilisiert, aber war halt auch so ein Abbild der ganzen Eintracht-Saison. Diese Achterbahn-Saison, schwere Champions League, in der Bundesliga nie richtig in den Tritt gekommen. Also ich wäre sehr überrascht gewesen, wenn er Robin Koch mitgenommen hätte, so ehrlich muss ich sein, auch wenn er es zuletzt wieder gut gemacht hat. Und ich glaube auch, dass sein Formanstieg für den WM-Zug, außer es gibt noch ein großes Verletzungspech, man weiß ja nie bis dahin, dann glaube ich, wird es für Robin Koch schwer. Ich glaube fast sogar den letzten Namen, den Julian Nagelsmann überraschend sogar als erstes nannte bei den nicht nominierten Frankfurter, Namdi Collins, Ich glaube tatsächlich, den sollte man für die kommenden Wochen noch auf der Liste behalten. Der hatte dieses schwere Debüt. Wir erinnern uns alle gegen die Slowakei, wo er so ein bisschen das Bauernopfer war, der dann nach einer Dreiviertelstunde rausgefallen ist. Aber der kann mehrere Positionen spielen. Der hat sich jetzt auch berappelt. Der kann Rechtsverteidiger spielen, Linksverteidiger, Innenverteidiger. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn der noch einen guten Endspurt hinlegt und sich ein Türchen öffnet, dass der noch das WM-Ticket mitnimmt. Also meine Prognose ist, Brown fährt auf jeden Fall mit von den Frankfurtern. Und bei den anderen dreien sage ich, einen wird Nagelsmann noch mitnehmen. Ich lege mich aber jetzt auf keinen von den dreien fest, aber einen, glaube ich, zwei Frankfurter fahren mit zur WM. Hau ich jetzt mal als Prognose raus. Du magst ja sowas.
ja, total, total. daran wirst du gemessen, natürlich.
Ja.
Wir haben ja immer noch in Ohren unseren legendären Guido Schäfer, der sagte, RB Leipzig wird Meister. Dieser Satz vom Saisonbeginn, der holt ihn jetzt ständig immer ein. Inzwischen hat er schon den Gang nach Canossa gemacht und um Vergebung gebeten. Aber das gehört eben auch mit so einem Podcast dazu. Wir wissen es ja alle nicht. Der Einzige, der immer Bescheid weiß und deswegen spiele ich schnell rüber, ist der Malte, der hat eine Glaskugel.
Ganz genau. Ich weiß auf jeden Fall, dass Julian Nagelsmann Anfang des Monats ja im Kicker angekündigt hat, es wird jetzt Entscheidungen geben, die vermutlich, Zitat, nicht auf super großes Verständnis stoßen werden. Welche dieser Entscheidungen hast du denn gestern aus der Nominierung oder was hast du da gefunden, was dem entspricht, jetzt mit Ausnahme der zu wenig nominierten Frankfurter?
Naja, der größte Streitpunkt ist sicherlich mit die Personalie Angelo Stiller. Das ist natürlich, das merkt man, das ist so eine typische Personalie, die richtig reizt, weil die eine Seite natürlich kommt und sagt, einer der besten Sechser der Bundesliga, wahrscheinlich mit Pavlovic zusammen, hat man das so ein bisschen im Blick, wo man denkt, warum nicht die beiden zusammen? Da hat Julian Nagelsmann ja schon irgendwie klar gemacht, dass er halt auf der Sechs Pavlovic vor Stiller sieht und dann auch so ein bisschen das Rollenverständnis in den Vordergrund gerückt, weshalb dann Pascal Groß nominiert wurde, den er als Kleister sieht für die Truppe. Also das war sicherlich eine Überraschung mit Pascal Groß. Eine Überraschung fand ich war dann auch Anton Stach. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich nach dem Kicker-Interview, wo er ja so ein bisschen differenziert auf ihn eingegangen ist und man so das Gefühl hatte nach dem Interview, das wird schwer, dass er den jetzt doch testet, der ja bei Leeds United eine gute Rolle spielt. Und dann sind natürlich für mich die Fragezeichen Rüdiger und Leroy Sané. Rüdiger einfach mit seinen ganzen Ausrastern, die er einfach in den letzten Jahren hatte, finde ich, ist schwer argumentierbar. Und bei Leroy Sané hieß es immer, der soll in der Türkei eine Top-Quote hinlegen. Und wenn man sich die anguckt, zwei Vorlagen in der Champions League, zuletzt eigentlich auch nur Bankdrücke, er dominiert diese Liga in der Türkei nicht. Da muss ich so sagen, das waren so die Personalien, die ich am streitbarsten fand. Die meisten Sachen, sage ich aber, fand ich auch gut argumentierbar vom Bundestrainer.
Also ich fand, dass der Bundestrainer wirklich einen überzeugenden Auftritt hingelegt hat. Ja, ob man das immer so im Detail dann so teilt, die Meinung. Ich meine, dafür hat er mehr Statistiken, mehr Daten und mehr Beobachtung zur Verfügung, als wir, die ja dann doch am Ende von außen drauf gucken. Also da müssen wir so viel Respekt zeigen, dass wir zwar 80 Millionen Bundestrainer sind, aber nur einer hat wirklich das Basiswissen dafür, diese Entscheidung zu treffen. Er muss ja auch den Kopf hinhalten. Aber du hast schon die zwei Personalien gesprochen, die ich am bemerkenswertesten fand. Antonio Rüdiger. Ja, wieder Stammspieler bei Real Madrid. Sportlich bringt er wahrscheinlich eine Menge mit, was Deutschland brauchen kann. Diese Aggressivität, die wir manchmal bemängeln, aber doch dann auch brauchen. Wie stehst du dazu? Findest du es richtig, dass er mitfährt nach diesem Ausraster? Du hattest gerade, wenn ich das zwischen den Zeilen richtig rausgehört habe, ein paar Zweifel, ob er tatsächlich würdig ist, Nationalspieler zu sein.
Mir haben einfach seine Auftritte da nicht gefallen mit diesen Ausrastern, muss ich ehrlich sagen. Das war doch bei diesem Klassiko vor einem Jahr, wo es die unschönen Bilder mit den Beleidigungen gab, auch mal dieses eine Video vor der EM, wo er da auch einen Fan angegeifert hat, wo so ein Video. Also ich finde einfach, dass Rüdiger so ein, für mich irgendwie fehlt mir bei ihm so ein bisschen die Vorbildfunktion und damit auch so ein bisschen das, was einen Nationalspieler auch auszeichnet an Klasse in Sachen Ausstrahlung. Gerade bei einem Rüdiger, der Spieler bei Real Madrid ist, der Champions-League-Sieger wurde mit Chelsea, da erwarte ich irgendwie noch ein anderes Auftreten. Aber was Nagelsmann schon argumentiert hat, ist das klare Commitment, in welche Richtung das jetzt geht. Ob er sagt, er nimmt auch eine Rolle als Innenverteidiger Nummer 3 zum Beispiel hinter Tah und Rüdiger an. Nee, hinter Tah und Schlotterbeck, sorry, an. Das wird sich halt zeigen. Ich glaube, es wird schon ein ernsthaftes Gespräch zwischen den beiden gegeben haben. Und ich hoffe einfach, dass ihm Julian Nagelsmann klar gemacht hat, wenn du dabei bist, dann müssen diese Ausraster jetzt aber auch endgültig der Vergangenheit angehören. Und da meine ich jetzt nicht so ein überhartes Foul, wie es das zuletzt gab, was für Diskussionen sorgte, sondern wirklich das Verhalten auch außerhalb des Feldes. Weil das passt mir bei ihm einfach so. In den vergangenen Jahren hat mir das nicht mehr gepasst.
Das Argument Commitment fand ich das Schwächste, ehrlich gesagt, weil ich erwarte von jedem Nationalspieler, dass er ein Commitment ablegt, sonst ist er nicht geeignet, für die Nationalmannschaft zu spielen. Also da muss man für brennen. Die Frage ist eher für mich, und da bin ich gespannt auf deine Einschätzung, ob Rüdiger sich wirklich anfreunden kann mit der Rolle als Innenverteidiger Nummer 3. Ist er vom Typ her so einer, der sagt, ja super, die anderen zwei sind echt gut drauf, die will ich unterstützen? Oder wird er nicht jeden Tag bemerkbar machen, dass er eigentlich bei den Königlichen spielt, mehr gewonnen hat als die beiden anderen zusammen und deswegen auch Ansprüche daraus ableiten kann?
Damit stellst du die Gretchenfrage, also sozusagen die Frage, um die es darum geht, kann er das wirklich und sieht ihn Nagelsmann denn überhaupt als den Innenverteidiger Nummer 3 oder kommt er jetzt zurück und Nagelsmann sieht ihn vielleicht sogar als den Innenverteidiger Nummer 1 wieder und auf einmal sitzt Schlotterbeck oder Tah auf der, also diese Personalie Rüdiger hat schon eine gewisse Brisanz, vor allem weil die beiden Länderspiele, die er ja im September absolviert hatte, waren nicht gut von ihm. Und mit Tah und Schlotterbeck hast du danach eine sehr souveräne Qualifikation dann abgeliefert. Die beiden überzeugen auch in der Liga. Ich verfolge jetzt natürlich Real Madrid nicht so hautnah, dass ich die so bewerten kann wie Tah und Schlotterbeck. Daher weiß ich natürlich jetzt nicht, wie stark Rüdiger in Spanien performt. Jetzt haben wir ihn natürlich zweimal dann auf dem Tablett gegen den FC Bayern München, also Tah gegen Rüdiger, wird dann auch ein spannendes Duell. Und da kann er natürlich auch mit herausragenden Leistungen wieder für sich werben. Und daher mal gucken, welche Rolle Julian Nagelsmann ihm jetzt für die beiden Testspiele gibt. Ob er ihn wirklich da auf die Bank platziert oder macht er vielleicht sogar was ganz anderes und spielt mit allen dreien und sagt, Schlotterbeck ist auf einer seiner Linksverteidiger Nummer 1. Also ich traue Nagelsmann da viel zu.
Jetzt hat er ja seit 2 Jahren oder 2,5 Jahren auch die Rolle des Vizekapitäns inne, Antonio Rüdiger. Braucht Nagelsmann ihn vielleicht auch, weil er insgesamt zu wenig Leaderfiguren in dieser Truppe hat?
Stimmt, das ist natürlich ein Argument mit den Leadern. Wen hat man da überhaupt noch? Also da fällt einem Goretzka noch ein und dann wird es fast schon. Andrich ist nicht dabei, der ja auch irgendwie so ein bisschen natürlicher Leader ist, den er diesmal nicht dabei hat. Der
Neuer
David
nicht mehr.
David Raum gilt natürlich als ein Leader. Aber du hast einfach nicht so viel. Es kann natürlich schon sein, dass er deshalb auch sagt, er braucht einfach für so ein stabiles Gerüst auch. Klar, die internationale Erfahrung von Rüdiger ist natürlich brutal. Und ich sehe es ja jetzt auch bei mir, dieses Hin- und Hergerissen, was gegen Rüdiger spricht, sind so ein bisschen die Ausraster. Aber sportlich, dass ein Antonio Rüdiger weiterhin Weltklasse-Innenverteidiger ist, sieht man ja auch, dass er nach langer Pause jetzt auch bei Madrid wieder spielt. Und das würdest du nicht tun, wenn du nicht gut genug wärst. Daher, es gibt auch schon Argumente, ihn mitzunehmen, aber sein Erscheinungsbild im letzten Jahr war ganz einfach nicht so, wie ich mir das von einem Nationalspieler dieser Güteklasse erhoffe und erwarte.
Leroy Sané war eigentlich schon aussortiert und auf einmal ist er wieder eine feste Größe. Wir sind oft enttäuscht worden von Sané, gerade bei Turnieren. Immer wieder sagt man, wir wissen ja, was er drauf hat. Er zeigt es nur so selten. Warst du auch überrascht, dass noch nicht mal eine Frage in der Pressekonferenz zu Leroy Sané gestellt worden ist? Das hat mich wiederum überrascht, dass ihr wart in der Pressekonferenz. Ihr hättet ihn ja mal löchern können, den Bundestrainer, warum er Sané weiterhin nominiert hat.
Es war wirklich sehr lustig, weil jeder, dadurch, dass so viele Journalisten da waren, hatte jeder nur eine Frage. Und hinten raus hätte ich mich gerne nochmal gemeldet, weil ich Julian Nagelsmann sehr gerne noch gefragt hätte, nach wie er denn in der Offensive plant. Und dann sozusagen diese Namen alle zusammen abgedeckt hätte. Wirtz, Havertz war auch gar kein Thema, obwohl der zurücknominiert. Also der, wo sieht der Havertz jetzt in welcher Rolle? Das wird ja jetzt schon kuschelig eng. Musiala ist ja nicht dabei, weil er die Verletzungsthematik wieder hat in Absprache mit den Bayern. Und da war ich auch überrascht, dass dann so irgendwie diese Pressekonferenz war vorbei und ich dachte dann auch, jetzt haben wir alle nicht über Leroy Sané gefragt. Und ja, das zeigt aber auch irgendwie diese ganze Komplexität rund um dieses Thema Leroy Sané. Das ist ja eine der tragischsten Karrieren überhaupt. Einer, egal mit welchem Trainer du redest, ich habe mal mit Dino Topmöller, als er noch Eintracht-Trainer war, hatte ich mal über Leroy Sané geredet und er hat einfach gesagt, was für eine Maschine im Training. Das könnt ihr euch alle nicht vorstellen. Tempo, Abschluss, Dribbling. Der hat einfach alles, aber dann kommen die wichtigen Spiele und er ruft nichts davon ab. Und ich glaube, trotzdem nimmst du dir den als Trainer einfach mit, weil du sagst, und wenn der in der 80. kommt und noch mit einer wilden Aktion so ein Spiel entscheidet und dich ins Halbfinale schießt oder ins Viertelfinale oder überhaupt mal in die nächste K.O.-Runde, dann hast du damit schon gewonnen. Vielleicht hat sich auch Leroy Sané inzwischen so damit committed, dass er sagt, er kann auch damit leben, wenn er von der Bank kommt und macht halt zur Not die Reise mit in die USA. Das können wirklich nur der Bundestrainer und er bewerten, aber er hat natürlich Deutschland mit zur WM geführt, weil die beiden Quali-Spiele von ihm gegen Luxemburg und die Slowakei, da war er schon sehr, sehr stark mit seinen Toren und Vorlagen. Das gehört auch mit zur Geschichte dazu. Und ist natürlich bitter für so ein bisschen für El Mala, wo man so ein bisschen das vielleicht der Himmelsstürmer, der Kölner, der noch mitkommt, der dann wahrscheinlich den Kürzeren ziehen wird in diesem Duell mit Sané, wo Nagelsmann sagt, ich nehme die Routine und die Erfahrung mit.
Ja, das Gegenteil davon, jung und ungestüm hat er ja auch mit Lennart Karl jetzt offenbar sich dann schon festgesetzt. Macht da gerade vor allen Dingen auch der Einsatz von Karl jetzt auch in der Champions League zuletzt wieder mit einem Tor da den Unterschied zu El Mala?
Wenn du beim FC Bayern München performst und Lennart Karl hat in dieser Saison beim FC Bayern München performt, dann...
Ohne Zweifel, ja.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und wenn man ihn jetzt auch gegen Bergamo gesehen hat, ich habe da sehr stark auf ihn geachtet in dem Spiel, diese Beweglichkeit, diese Flinkheit, die Spielintelligenz und diese, wie sagte es Julian Nagelsmann, so auch die Unbekümmertheit. Dazu natürlich auch die Gedanken, du hast den Bayern-Block zusammen dann auch mit ihm. Ich glaube, dann fällt auch so eine Integration leichter. Und ich glaube, das waren einfach die Gründe. Wenn du auf dem Niveau wie Karl jetzt schon so performst, dann hast du natürlich auch gegenüber El Mala, auch wenn du vielleicht weniger Einsatzminuten insgesamt hast, hast du trotzdem einen Vorsprung. Und ich finde es auch richtig, dass man Lennart Karl mitnimmt. Du musst dir, also es wäre fatal, dir diese Waffe oder diese Stärke, die daheim zu lassen bei der WM. Den musst du mitnehmen. Und wenn es ist, dass du Not am Mann in einem engen Spiel und du schickst nochmal so einen rein, der dieses 1-gegen-1 sucht, das ist ja spektakulär, das begeistert die Leute. Nimm ihn mit und gut, dass du ihn jetzt schon heranführst.
Gerade in einem 26-Mann-Kader. Nachhilfe fußballerischer Art braucht er nicht, was ich mich seit gestern frage, weil die Nachricht von Julian Nagelsmann ihn ja erreichte, während er Nachhilfe hatte. Habt ihr rausfinden können, in welchem Fach?
Nein, das habe ich.
Ich vermute Mathematik. Meine Wette ist Mathematik. Also wenn
das
ein
ist
Fußballer
so das klassische
Nachhilfe ist Mathematik,
oder?
Ja,
okay, genau. Da
brauchen
hatte ich
Fußballer,
auch
das brauchen Journalisten, das ist immer gut.
Ja, also Mathematik war ich früher auch. Daher, ja. Das ist so das Klassische, die binomische Formel nochmal auffrischen, die PQ-Formel, ja.
Ja, ne? Es kann nur Mathematik sein, weil für Physik nimmst du keine Nachhilfe, du nimmst ihn im Hauptfach, ja. Englisch wird er schon können, weil in der Kabine wird mit Sicherheit viel Englisch gesprochen, das kriegst du automatisch mit. Deutsch, da musst du halt lesen und dir Zeit nehmen. Es bleibt nur Mathematik, ehrlich gesagt.
Also, damit haben wir das entschlüsselt. Die 1-Million-Frage bei Wer wird Millionär?
Ja, also Sportunterricht, glaube ich, braucht auch keine Nachhilfe. Nee. Insofern einigen wir uns auf Mathematik, ohne es genau zu wissen.
Und hoffen, aber dass die Rechnung aufgeht.
Oh. Aber in der Mixzone wird das bei Bayern München das große Thema sein. Welche, wahrscheinlich werden es mehrere Fächer sein. Und das, ja. Aber an der Stelle, ehrlich gesagt, wir nehmen Lennart Karl inzwischen schon für so gesetzt an, dass diese Bemerkung mit der Nachhilfe erinnerte mich daran, wie jung der eigentlich ist. Man vergisst das nämlich sehr schnell, ist ja Jahrgang meines Sohnes. Insofern hat er auch gegen ihn schon gespielt. Deswegen kriege ich dann mal so die ganze Dimension dann auch so mit, wie jung dieser Kerl ist. Und er erinnert mich tatsächlich auch an Messi, als der 2006 dann so als junger Dachs mit den Argentiniern kam und dann im Viertelfinale auch gegen Deutschland ausschied. Da hat man auch nicht zu 100% auf ihn gesetzt. Hätte man das, vielleicht wären wir gar nicht weitergekommen ins Halbfinale 2006. Insofern hast du, glaube ich, schon recht, dass man diese Waffe, der etwas macht, was die anderen eben nicht machen, mitnehmen sollte. Ja, wir sind aber auf Lennart Kahl gekommen, weil wir sagen, ist Sané tatsächlich noch so eine Waffe, die wir einsetzen können? Oder wen vermissen wir in diesem Kader noch von den großen Namen? Gibt es jemanden, Christopher, von dem du sagst, der hätte unbedingt außer Johnny Burkhardt noch mitgemusst?
Ich meine natürlich, wenn er fit ist, dann ist sein Jamal Musiala einer, den du mitnehmen musst im fitten Zustand. Aber ansonsten muss ich sagen, war das ein Kader, den ich weitestgehend rechtfertigbar finde. Ja, du wirst immer einzelne Positionen haben, wo du mal drüber streitest, nehmen wir Angelo Stiller, wo du dich fragst, muss man den daheim lassen oder nicht, da wirst du Diskussionen finden. Ich finde auch, Niklas Füllkrug hat ganz einfach nicht die Quote, damit du den momentan mitnehmen kannst, die halt einfach Dennis Undaff hat, wo du sagst, den nimmst du mit. Und bei Nick Woltemade, den stärkt der Bundestrainer jetzt halt einfach, weil er einfach bei einem Nick Woltemade sagt, das ist ein Spieler, dem schenke ich jetzt Vertrauen, den stütze ich, auch wenn er gerade vielleicht in Newcastle eine wirklich blöde Phase hat, wo er nicht weiterkommt. Aber Nick Woltemade hat sie zur WM geschossen. Der war einfach in der Qualifikation sehr wichtig. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das war jetzt so ein Kader, wo ich nicht daheim saß und als ich den gesehen habe, mir die Haare gerauft habe und gesagt habe, meine Güte, also da hat er jetzt halt 4-5 Leute daheim gelassen, die würde ich sofort nominieren. Ich finde, das ist ein runder Kader und ich finde, er hat auch gut erklärt, zum Beispiel, warum er Kevin Schade mitnimmt und nicht Adeyemi und Bayer, weil er einfach sagt, er will Schade nochmal mehr kennenlernen. Er weiß, was er in Bayer und Adeyemi hat, was sie bringen, und Schade kriegt halt von ihm jetzt noch eine Chance mehr, genauso wie Stach statt Antrich, weil er einfach sagt, jetzt will er vor der WM noch mal ein paar Jungs kennenlernen. Aber ich würde sagen, der Julian Nagelsmann weiß, sein Kader für die WM zu 90%, würde ich mal sagen, steht sein Gerüst für die WM. Und die Ticketplätze 21 bis 26, da wird es noch ein paar Verschiebungen geben können.
Ich vermisse zwei Eigenschaften in diesem Kader. Die eine Eigenschaft ist einen Brechertyp, der vorne drin steht, wenn gar nichts mehr geht. Ne? Also ich nenne immer Niklas Füllkrug als Spielertyp, als der dann reinkam und gegen die Schweiz bei der EM dann irgendwie dann doch noch den Ausgleich erzielt hat. So einen brauchst du, wenn halt gar nichts mehr geht. Ne? Und den sehe ich nicht im Kader. Und den zweiten ist derjenige, der aus der zweiten Reihe einfach mal das Ding, entschuldigen bitte die Ausdrucksweise, oben in den Winkel wickst. Ne? So, das sind so zwei Dinger, die du ja manchmal brauchst, wenn ein Spiel spitz auf Knopf steht. Aber ich kann Nagelsmann keinen Vorwurf machen. Ich sehe diese Spielertypen ehrlich gesagt auch nicht, die beides können. Oder seht ihr einen Fernschützen und einen Brechertyp, den man so als Geheimwaffe mitnehmen sollte?
Ich finde ja generell schade, dass der Fernschuss an und für sich im modernen Fußball ausgestorben ist. Dass es den ja wirklich, dass du ja das Gefühl hast, alle sind ja nur noch darauf aus, irgendwie in die Box zu kommen, damit der Stürmer aus 3 Metern einschieben kann. Was ich natürlich verstehen kann, weil innerhalb des Strafraums die Trefferwahrscheinlichkeit am höchsten ist. Aber du, ich denke mal so früher an einen Möller oder an einen Icke Hässler oder wie sie heißen, wo du so das Gefühl hattest, die nehmen sich auch mal so die Pille und schießen mal direkt einen Freistoß rein oder sowas. Das siehst du wirklich kaum noch. Und das kann sich natürlich Julian Nagelsmann nicht basteln. Und bei Niklas Füllkrug ist, du sprichst einen Brechertypen an, glaube ich, einfach die Form des Problems. Der andere Brechertyp,
das muss man ja so sagen, ne? Ja.
In dem Sinne wäre ja Tim Kleindienst. Das wäre für mich der andere. Aber wenn der halt eine ganze Saison ausfällt, kannst du dir das leider nicht backen. Und daher, da glaube ich eher, diese beiden Eigenschaften fehlen dir, weil du sie einfach nicht hast. Ich glaube schon, dass Julian Nagelsmann sonst darüber nachdenken würde, die mit einfließen zu lassen. Aber auch für Füllkrug gilt, was für Johnny Burkhardt gilt, mit einem starken Endspurt kann auch er sich noch. Also die Stürmer kann man nur dazu ermutigen, schießt Tore. Dann kriegt ihr noch Chancen.
Es liegt ja nicht an der Motivation der Stürmer, das zu tun zu wollen. Ja. Ne? Manchmal liegt es an den Verteidigern, die das versuchen zu verhindern auf der anderen Seite. Ne? Das kennen wir ja nur zu gut.
Aber
ja.
Die Angreifer haben einfach noch die größte Chance, sich in Fokus zu schießen. Das hast du halt als Verteidiger oder Außenverteidiger, ist da der Zug dann jetzt schon schwerer zu erreichen.
Gute Testspiele helfen natürlich dann am 27.03. in Basel gegen die Schweiz und am 30. März in Stuttgart gegen Ghana, um dann eben auch vielleicht letzte Zweifel an der Nominierung dann für die WM auszuräumen.
30. Du hast völlig recht. Ich habe mich vertan. Oh, das habe ich im Newsletter falsch geschrieben. Also Leute, trotzdem den Newsletter bitte abonnieren, auch wenn ich da einen Fehler gemacht habe. Das ist natürlich der 30. März, nicht der 31. März.
Also kannst du mal sehen, dass ich meine Quellen woanders habe als in deinem
Newsletter. Ach, ich hätte nur bei der DFB-Seite Termine ablesen müssen, richtig. Aber ich hatte 31. so im Kopf gespeichert. Dankeschön für die Korrektur, lieber Malte.
Sehr, sehr gerne. Auch wenn es gar nicht beabsichtigt war, weil es mir gar nicht aufgefallen ist. Mir fällt ja sonst einiges auf bei dir, aber das habe ich dir einfach zugetraut, dass du da richtig
abschneidest. Sehr schön. www.fifapitch.de, wer den Newsletter haben möchte.
So. Nein, was ich eigentlich fragen wollte, ist, was erwartest du denn für diese Spiele? Was ist wichtiger? Ergebnis, Erkenntnis, geht das eine oder das andere?
Ergebnis ist in Deutschland immer wichtig. Das ist ganz einfach so, das hat die Historie gezeigt. Krachende Niederlage im März haben schon zu sehr, sehr erhitzten Diskussionen geführt. 2006 Italien, wo am liebsten keiner mehr angetreten wäre bei der Heim-WM, auch wenn das dann keine Auswirkungen auf die WM hat. Aber da kannst du reden, wie du willst. Am Ende, wenn Deutschland gegen Teams wie Schweiz oder Ghana, jetzt bei allem Respekt, Da zählt das Ergebnis schon noch. Also diese beiden Testspiele solltest du zumindest mal nicht verlieren. Oder wenn du sie verlierst und es einen blöden Spielverlauf gibt, kann man das immer argumentieren. Aber Ergebnis zählt. Aber wichtiger, da bin ich schon auch bei dir, ist die Erkenntnis. Mhm. Deshalb wünsche ich mir schon, dass wir ein Gerüst sehen, wo man so, und ich denke mal auch, das wird man mit einem Kimmich, mit die Innenverteidigung wird spannend natürlich. Mhm. Spielt Rüdiger oder lässt er es bei Tah und Schlotterbeck? Aber ich wünsche mir halt auch mal, dass er dann jetzt auch ein paar Jungs, die er mitnimmt, eine Chance gibt. Also Nathaniel Brown mal mehr als eine Viertelstunde, auch Anton Stach, dass wir den vielleicht mal eine halbe Stunde oder Dreiviertelstunde auf dem Feld sehen. Havertz würde ich jetzt mal gerne wieder in der Nationalmannschaft sehen, der ja lange verletzt war. Lennart Kahl sollte auch mal auftribbeln dürfen. Und für mich auch eine ganz tolle Nominierung, Jonas Urbik. Das ist für mich eine Mega-Nominierung und da sage ich sogar, wenn Neuer jetzt nicht fit wird im Endspurt und Urbik geile Partien gegen Real Madrid zeigen sollte, dann würde ich den sogar bei der WM, und da weiß ich, dass das viele nicht gerne hören, aber das wäre für mich die Nummer 1, die potenzielle, weil ich die anderen Torhüter, bei allem Respekt vor Oliver Baumann, Alexander Nübel, haben für mich nicht die WM-Brust, wie ich sie bei einem Jonas Urbik sehe.
Oh, das ist aber jetzt eine gewagte These, ehrlich gesagt.
Gewagte These. Also, ich bin ein großer Jonas Urbik-Fan, muss ich sagen. Den finde ich richtig, richtig gut. Bin gespannt, wie der Endspurt wird. Und bin auf die Torhüter-Debatten, die es noch bis zum Turnier geben wird, sehr, sehr gespannt. Ich heize sie schon mal ein bisschen an. Aber bei mir ist Urbik einer der heißesten Aktien momentan. Vor allem, weil wir diese Torwart-Thematik in Deutschland haben. Bin ich auf dessen Werdegang in den nächsten Wochen noch sehr gespannt und finde es cool, dass ihn Julian Nagelsmann jetzt schon mal reinschnuppern lässt.
Als Nummer 3 finde ich super, zum Lernen, klasse. Aber ich glaube nicht, dass der Bundestrainer das Risiko eingeht, Oliver Baumann mit nach der erfolgreichen WM-Qualifikation mit so vielen zu Null Spielen dann auch rauszunehmen. Glaube ich nicht.
Ich glaube auch nicht, aber ist trotzdem eine Sache, wo bei mir was kitzelt.
Wir fingen mit Eintracht Frankfurt an. Wir wollen mit Eintracht Frankfurt aufhören hier in unserem netten Talk. Das Derby steht an, ne? Für Eintracht Frankfurt.
Nachbarschaftsduell, lieber Pitt. Derby darfst du nicht sagen.
Warum? Erklär mir das. Warum darf man nicht Derby sagen, wenn es nach Mainz geht?
Das ist ein ganz heißes Thema. Aber wenn Eintracht-Fans meiden wirklich den Begriff Derby, wie der Teufel des Weihwasser, wenn es um dieses Duell geht. Ich persönlich verstehe das nicht.
Aber warum? Warum? Erklär es mir. Oh, das finde ich interessant.
Das, Ich glaube, das hat einfach was zu tun mit, dass Mainz für viele Eintracht-Fans so der aufmüpfige Nachbar ist, den man damit so ein bisschen zeigen will, Moment, Moment, bis hierhin und nicht weiter. Ich würde sagen, dieser Gedanke, das als Nachbarschaftsduell zu bezeichnen, kommt eher von der Frankfurter Seite als von der Mainzer Seite. Das lässt sich jetzt gar nicht, da kann ich jetzt keine 5 rationalen Gründe, weil ich finde auch, das ist ein Derby, 60 Kilometer Fahrt. Einmal über den Rhein und du bist beim Gegner. Also mehr Derby geht ja in dieser Bundesliga kaum noch bei den
Bekannten, ja, ja,
die sie
so,
haben.
Ne?
Aber es ist das Nachbarschaftsduell. Und wie gesagt, wenn du zu einem Eintracht-Fan sagst, Derby, dann steigt er dir aufs Dach. Deshalb gebe ich dir schon mit für deinen Fever-Pitch. Nenn es Nachbarschaftsduell, aber du kannst ja Klammern schreiben, für mich ist es ein Derby.
Ja, finde ich total interessant, weil es gibt noch ein zweites, wo es dann auch so ein bisschen heikel wird in der Diskussion. Wenn du HSV gegen Hannover 96 von einem Nordderby sprichst, dann wird dir sogar abgesprochen, dass Hannover überhaupt zum Norden gehören würde, obwohl es so Niedersachsen die Hauptstadt ist. Ja. Manchmal sind die Dinge doch sehr irrational, ja, im Fußball. Aber das ist ja das Schöne. Vielen, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst und wie immer wirklich ein belebendes Gespräch, Malte. Oder was sagst du dazu aus
dem schönen Bergedorf? Ich stimme dir wie in so ganz vielem natürlich völlig zu.
Da du bist ja in Bergedorf, ich in Hamburg. Ist das jetzt ein Nachbarschaftsduell, was wir machen? Oder ein Derby, wenn wir miteinander
uns... Ich glaube, das gehört alles zum Großraum Hamburg und von daher passt das doch zusammen. Es wäre ein Derby, ich würde sagen.
Sehr schön. Ne? Schöne Grüße. Gude, oder wie sagt man in Frankfurt?
Gude. Gude in Frankfurt und ja, Gude dann und nach oben in den hohen Norden. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden.
Dankeschön, Christopher.
Dankeschön.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.